Heute bei «Apropos», eine Schweizerin arbeitet am Frieden im Nahen Osten. Kaum ein Konflikt ist so komplex wie der zwischen Israel und den Palästinensern. Trotz dem Durchbruch bei den Friedensverhandlungen ist ein wirklicher Frieden weit weg. Die Schweiz ist in dieser ganzen Angelegenheit bis jetzt ziemlich passiv. Jetzt zeigt sich, hinter den Kulissen leistet eine Schweizer Akteurin Beeindruckendes.
I wanted to understand what drives violence, how do you build peace, what should it deliver for it to take hold. And I really wanted to understand how can we break this trap.
Thiba Kasas aus Genf gilt als eine der einflussreichsten Akteurinnen der Schweiz. Sie hat auf den Friedensplan von Donald Trump eingewirkt, trifft Staatspräsidenten und verhandelt an geheimen Konferenzen über mögliche Wege zu einem Frieden.
You know, it's true that there could be a golden era for the Middle East. Because we have an opportunity today, amidst all the loss and the trauma in the region, to reconfigure a new reality in the region.
Wie genau macht sie das? Wer ist die Frau? Und warum ist sie in der Schweiz praktisch unbekannt? Das erzählt uns heute unser Romandie-Korrespondent Benno Tuchschmidt. Ihm ist Thiba Kasas nämlich alles andere als unbekannt. Er hat sie während Monaten begleitet und ist heute unser Gast in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Salut Benno.
Hoi Alex.
Benno, bevor wir uns anschauen, was Thiba Kasas alles macht, wie hast du sie entdeckt, obwohl sie kaum jemanden kennt?
Das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich relativ einfach und banal. Also als Romandie-Korrespondent bin ich unter anderem auch für die sogenannte internationale Genf zuständig und führe dort immer wieder Gespräche mit Leuten, die sich gut auskennen. Und habe jemanden gefragt, was wäre eine Persönlichkeit, wo man zu wenig kennt aus der Perspektive von meinem Gegenüber. Und dann ist wirklich wie aus der Pistole geschossen, ist der Name Thiba Kasas gefallen. Und ja, so bin ich auf sie getroffen.
Um ein bisschen zu verstehen, was Thiba Kasas antreibt, fangen wir ganz hinten an, bei ihrer Geburt. Wann war das und wo?
Thiba Kasas ist 1980 in Nablus auf die Welt gekommen. Das ist im Westjordanland. In einer Zeit, kann man sagen, wo die Stadt ein Brennpunkt war vom israelisch-palästinensischen Konflikt. Sie hat mir auch in einem Gespräch erzählt, das heisst, eine von ihren ersten Kindheitserinnerungen ist der Schulweg zwischen Gummigeschoss und Stein. Das heisst, sie ist dort wirklich im Auge von dem Konflikt aufgewachsen.
An was erinnert sie sich aus dieser Zeit?
Ich glaube, es sind gemischte Gefühle. Sie ist einerseits in einer intakten Familie aufgewachsen, hat dort sehr viel Wert mitbekommen. Bildung ist sehr wichtig in dieser Familie. Sie hat dort sehr warme Gefühle. Ich glaube, wenn sie zurückdenkt an ihr Elternhaus. Aber auf der anderen Seite, ja, ist sie in dieser Region aufgewachsen, wo auch dazumals schon der Konflikt, ja, getobt hat. Wenn auch vielleicht noch von einem anderen Niveau, als es jetzt in den letzten zwei Jahren war. Aber trotzdem, es ist ein Aufwachsen in einem Krisengebiet gewesen.
So my early childhood memories are bittersweet memories, but a lot of them are images that what dominates is really the reality of conflict and insecurity, a lot of curfews, a lot of insecurity, inability to do the basic things that a child would be able to do, but with accents of family and love and happy moments in between.
Thiba Kasas sagt, oder? Sie hat einerseits schöne Erinnerungen an ihre Kindheit, aber es ist wie auch klar, dass sie in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo nicht normal ist für ein Kind und wo ganz viele tägliche Sachen von Unsicherheit geprägt sind. Und das hat sie sicher zu der Person gemacht, wo sie heute ist.
Sie betont aber auch eben, dass sie gut eingebettet war in ihrer Familie. Was war das für ein Umfeld gewesen?
Es war eine Familie aus der Mittelklasse, wo Bildung das zentrale Element war. Thiba Kasas hat mir auch gesagt, dass ihr Vater immer gesagt hat, der Bleistift ist die Waffe. Also das heisst, man hat wirklich für die Kinder dieser Familie eine gute Bildung wollen und das hat sie sehr stark geprägt.
What was hammered in my head from a very, very young age was that your weapon is your education. This is how you resist. This is how you engage, you get educated and you educate yourself. We're a close family. We all love music and reading across the family.
So und dann, irgendwann, holt auch sie die Brutalität von diesem Konflikt ein, oder?
Das Jahr 2000 ist ein Jahr, wo zwei brutale Schicksalsschläge im Leben von der Hibakasas auftauchen. Das erste ist, ihre damalige Freund wird bei Protest in Nablus von der israelischen Armee getötet durch einen Kopfschuss. Und wenige Monate später wird ihr Elternhaus durch eine Panzergranate zerstört. Und ja, das ist eine Zäsur im Leben von ihr.
Und was hat das damals mit ihr gemacht?
Das hat viel mit ihr gemacht und muss auch sagen, es ist etwas, wo ihr immer noch schwerfällt, auch darüber zu reden. Sie sagt, quasi die unmittelbaren Gefühle, die bei ihr aufgekommen sind, sind Trauer, Wut und Rachegefühle auch.
Well, my response was confusion, anger, desire for revenge. Mm-hmm. And again, I think what saved me was a scholarship I got. And my family pushing me to take that scholarship. So I left the country and I went to Italy and I studied there and I studied international development. And
es war jetzt sicher an einem Punkt gewesen, wo wahrscheinlich wo ihr das Leben auch in andere Richtungen hätte können gehen. Und was sie sagt, was sie so weit gerettet hat, ist, dass sie kurz darauf ein Stipendium bekommt, wo ihr ermöglicht, in Italien Entwicklungszusammenarbeit zu studieren und dass sie das wie aus dem Teufelskreis noch mit rausgeholt hat.
Wie und warum kommt sie denn in die Schweiz?
Also man muss sagen, sie macht nach dem Studium in Italien startet sie eine Karriere, wo sie zuerst zurück ins Westjordanland und nach Jerusalem führt, wo sie so in NGOs arbeitet, wo auch ihr Sohn auf die Welt kommt. Und sie merkt dann, okay, auch wegen ihrem Kind, ich muss weg von da, ich muss ihm ein besseres Leben können ermöglichen. Und sie startet dann eigentlich eine veritable Karriere in der UNO, ist dort in verschiedenen Organisationen tätig und klettert eigentlich die Karriereleiter darauf. Und das ist auch das, was sie relativ früh dann schon nach Genf bringt, weil Genf mit New York zusammen wichtigste UNO-Standort ist. Und so kommt sie in die Schweiz mit ihrem Sohn.
Und hat sie bis dahin überhaupt mit dem Thema Nahost zu tun? Oder hütet sie sich noch davor, mit dem Konflikt in Berührung zu kommen?
Das ist eine gute Frage. Nein, sie scheucht eigentlich quasi das Thema beruflich wie der Teufelsweihwasser. Sie hat gesagt, sie hat während einer langen Zeit ihrer Karriere nichts wissen von diesem Konflikt.
Israel-Palestine, ja. I did not want to touch it. Mm-hmm. I avoided it like the plague. Mm-hmm. For years. Mm-hmm. That was my way of dealing with my trauma. But I still focused on every other conflict because I wanted to understand what drives violence, how do you build peace, what should it deliver for it to take hold. And I really wanted to understand how can we break this trap.
Es ist zu persönlich gewesen und es ist zu nah für sie. Und das Interessante ist, dass sie sich sehr stark mit dem Thema Friedensprozess, Konfliktforschung auseinandersetzt, also mit einem Thema, das sehr nahe eigentlich bei ihrer Herkunft ist, aber Israel und Palästina, das klammert sie wie aus. Was spannend ist, oder, sie beschreibt in den Gesprächen, die ich mit ihr geführt habe, wirklich immer wieder betont, wie wichtig das die Schweiz für sie ist, weil ihr die Schweiz ihr und ihrem Sohn wie auch so eine Stabilität geben, die sie nicht wirklich kennt hat aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugend. Ihr Sohn wird dann mit 17 eingebürgert. Hibakasas hat vor einem Jahr den Schweizer Pass bekommen. Und die neue Heimat ist für sie etwas Wichtiges, das hat sie immer wieder betont.
Und du hast es gesagt, sehr lange hat sie zwar in dem Bereich Frieden und Konfliktforschung ist sie gewesen, aber hat es nicht verknüpft mit ihrer Heimat. Irgendwann ist sie dann aber gleich nicht mehr drum herumgekommen, oder wie?
Ja, es ist der 7. Oktober, oder, wo alles verändert hat, nicht nur für sie, sondern auch in der Region und für Millionen von Menschen. Oder, ich glaube, das war ein Wendepunkt gewesen, auch eben auf der persönlichen Ebene für sie, aber wo sie wirklich gemerkt hat, okay, ich will und kann nicht mehr drum herumkommen, quasi mich zu engagieren. Aber sie hat auch quasi auf der professionellen, in Anführungszeichen, Ebene gemerkt, dass der Bruch vom 7. Oktober, also das heisst der Überraschungsangriff von der Hamas und die israelische Reaktion darauf, dass das wie ein Zeitfenster öffnet für einen Friedensprozess, der vorher während Jahren und Jahrzehnten wie erstarrt ist, den wieder in Gang zu bringen. bringen. Und das ist schon noch erstaunlich, dass sie auf den Gedanken kommt, oder, zu einem Zeitpunkt, wo alle anderen eigentlich ja, nur von Vergeltungsmassnahmen und ja, von dem Schrecken, der sich abspielt, in der Region redet. Und sie erkennt neu mit durch eine Möglichkeit und von da handeln.
Was macht sie denn?
Also sie hat schon ein paar Jahre vorher ist sie ausgestiegen, oder, aus dem UNO-Kuchen und hat eine internationale Organisation gegründet, die sich mit Friedensprozess auseinandersetzt und dort wie mit Know-how quasi Friedensprozess unterstützt. Und was sie nachher konkret macht, ist, sie gründet eine Initiative, wo sie sehr diskrete Konferenzen veranstaltet, vor allem in Genf. Und dort treffen Entscheidungsträger aus Israel und von palästinensischer Seite aufeinander. Und das Ziel ist wirklich quasi so etwas wie ein Friedensprozess oder ein Weg zum Frieden zu verhandeln. Ich sage hochkarätige Teilnehmer, oder? Muss man sich vorstellen, das sind Ex-Militär darunter, also ehemalige hohe israelische Generäle. Über Namen redet man nicht so gerne, es ist alles sehr diskret, aber ein Name, der immer wieder auftaucht, ist der Nimrod Schäfer. Er ist ehemaliger Chef der israelischen Luftwaffen, also wirklich ein Hochkaräter, der jetzt Teil von dem Prozess ist. Da gehören aber auch Politikberater zu, aktive Politiker, ehemalige Politiker, Wirtschaftsführer und wirklich aus beiden Lagern. Quasi der einzige gemeinsame Nenner, den die Leute haben, ist, dass sie sich zu gewissen so fundamentalen Prinzipien bekennen. Da gehört unter anderem dazu, dass man die Selbstbestimmung von beiden Völkern respektiert, dass man einen Waffenstillstand will zwischen diesen Parteien. Das heisst, es gibt einen kleinen gemeinsamen Nenner, aber sonst ist das sehr eine breit gefächerte Gruppe. Und zuletzt, das sind wirklich auch viele Leute, also bei den letzten Konferenzen sind es bis zu 500 Teilnehmer gewesen. Und da wird gestritten zusammen, dass da jetzt Leute darunter, oder, die Angehörige verloren haben im Gazastreifen. Es gibt Leute darunter, die für israelischer Seite, die Angehörige haben, die in Geiselhaft gewesen sind. Also das sind wirklich nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach NGOs, die seit Jahrzehnten für Frieden predigen, sondern es sind wirklich Leute, die relativ nahe an der Macht sind und ja, zusammen versuchen, den Weg zu finden.
Und auch umso schwieriger, oder, in diesem Umfeld einen Konsens zu finden. Du schreibst in deinem Porträt über Tiba Kasas, wo wir natürlich sehr gerne verlinken in den Shownotes, dass man gewisse Elemente von ihrer Initiative im Friedensplan von Trump findet. Was heisst das?
Am Schluss ist es wahrscheinlich so ein diplomatischer Prozess, oder ist es schwierig, quasi eins zu eins nachzuweisen, von wem welche Idee stammt. Oder es ist vielleicht wie so ein bisschen bei einer Bestäubung, oder Pollen fliegen rum und wo genau die Pollen herkommt, ist vielleicht am Schluss nicht ganz klar. Aber was klar ist und was verbrieft ist, ist, dass Tiba Kasas im September mit einem israelischen Knesset-Abgeordneten auf Washington D.C. geflogen ist, dass sie dort Leute aus dem Team von Steve Witkoff getroffen hat. Das ist der Sondergesandte für den Nahen Osten von Präsident Trump. Und dass sie dort ihre Ideen und ihre Agenda präsentiert hat. Oder? Und was man auch kann sagen, in dem Friedensplan von Donald Trump gibt es Elemente, die in dieser Initiative von der Tiba Kasas schon seit längerem auftauchen. Das ist quasi in ferner Zukunft so etwas wie eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem demilitarisierten Palästinenserstaat, Friedenssicherungstruppen, Reform von der palästinensischen Autonomiebehörde. Kann man auch sagen, oder? Das sind alles Elemente, die vielleicht nicht neu sind und nicht zum ersten Mal auftauchen, aber wo die Europäer schon seit längerem davon reden. Aber auch bei den Europäern wiederum, oder, hat Tiba Kasas gute Kontakte. Sie hat mehrfach den Präsident Macron getroffen, der in Europa so ein bisschen als Anführer gilt in dieser Bewegung, wo dass sich Staaten quasi anfangen, ein bisschen von der jetzigen israelischen Regierung zu lösen. Also auch dort hat sie wahrscheinlich darauf eingewirkt. Das ist vielleicht das Wort, oder? Ich glaube, es wäre falsch, wenn man jetzt behaupten würde, dass das alles auf Tiba Kasas zurückzuführen ist, weil erstens ist ihre Initiative, das ist nicht nur sie allein, das ist ein Team und am Schluss ist sie sicher jemand, der Ideen geprägt hat und eingespissen hat.
Und eben sehr viele unterschiedliche Personen an den Tisch gebracht hat, hochrangige Militärs, hochrangige politische Vertreter. Ich frage mich in dem Ganzen, warum bekommt das niemand mit über? Wer sie ist, was sie macht, warum bleibt sie irgendwie so im Verborgenen?
Ja, also es hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Das eine ist, wie du antönst, es ist eine sehr diskrete Welt, ja, wo viele Teilnehmer nicht möchten an die grosse Glocke hängen oder auch nicht können an die grosse Glocke hängen, dass sie da quasi mit dieser Gegenseite diskutieren. Oder man muss sich vorstellen, die Initiative hat nicht jetzt angefangen, oder, sondern wirklich wenige Monate nach dem 7. Oktober. Und da ist die Atmosphäre sowohl in Israel wie auch auf palästinensischer Seite so vergiftet gewesen und ja, voll von Hass und Misstrauen geprägt, dass es quasi die Enttarnung von Teilnehmern je nachdem auch sicherheitsgefährdend gewesen wäre. Oder? Das heisst, das ist vielleicht ein Element, oder die Diskretion, die wichtig ist. Das andere ist auch in der Schweiz, muss man sagen, oder ich glaube, das internationale Genf ist tatsächlich aus der Deutschschweizer Sicht eben relativ weit weg. Es ist eine Welt, wo man möchte jetzt vielleicht auch in dem Gespräch, oder? Es gibt sehr viele Grauzonen, es ist sehr selten quasi, ist eine Geschichte ganz einfach zu erzählen, oder? Und das habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen die Elemente, die dafür sorgen, dass man eine Schweizerin, oder? Die, ja, Aufsehenerregendes leistet, in der Schweiz eigentlich unbekannt geblieben ist bis jetzt.
Du hast es vorhin gesagt, sie hat hingewirkt auf gewisse Punkte von dem Friedensplan von Donald Trump. Der hat vor ziemlich genau 2 Wochen recht viel Aufwind bekommen. Dann hat Trump den Durchbruch verkündet. Seither ist sehr viel passiert. Kannst du uns kurz die wichtigsten Punkte sagen?
Der kurzfristige Effekt war, dass tatsächlich ein Waffenstillstand zum Tragen kam. Also Israel hat die Kampfhandlungen im Gazastreifen eingestellt. Es sind die 20 noch lebenden Geiseln freigekommen. Und das ist quasi die positive Seite. Aber nachher muss man sagen, es ist auch relativ schnell, eben sind Nachrichten aus dem Gazastreifen gekommen, dass Hamas Vergeltung übt an politische Gegner. Israel hat mit Luftschlägen auf angebliche Waffenstillstandsverletzungen geantwortet. Also das alles zeigt, die Situation ist immer noch, um es kurz zu sagen, sehr, sehr fragil.
Warum ist der Frieden im Nahen Osten eben doch vielleicht auch komplizierter, als man meint oder hofft?
Das ist eine sehr grosse Frage, oder? Ich glaube, was man wahrscheinlich kann sagen, oder aus meiner bescheidenen Warte, oder? Ich glaube, in den letzten 2 Jahren hat sich sicher das Machtgefüge im Nahen Osten fundamental verändert, oder? Man muss sich vorstellen, vorher ist während Jahrzehnten der Iran ein wichtiger Player gewesen in der Region, der sehr viel beeinflusst hat, sehr viel bewaffnete Organisationen unterstützt hat. Und das hat sich komplett verändert, oder? Der Iran ist massiv geschwächt und das hat sicher Möglichkeiten oder neue Möglichkeiten eröffnet, um neue Allianzen zu kreieren, wo irgendwie einen neuen Gesprächskanal zu öffnen, wo vielleicht einen möglichen Weg zu einem Frieden realistischer machen. Aber am Schluss, auch trotz dieser ganzen Veränderungen, oder, muss man sagen, eben, das ist wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren einer der komplexesten und lang andauerndsten Konflikte, der Generationen geprägt hat, auch mit Hass geprägt hat. Und das Vertrauen jetzt immer noch gleich null ist bei den verschiedenen Konfliktparteien. Und darum bleibt das kompliziert, auch wenn vielleicht in den letzten Wochen ein paar hoffnungsvolle Sachen passiert sind.
Die Schweiz wird ja in dem Ganzen seit mehreren Monaten das ziemlich passiv kritisiert. Warum eigentlich?
Es gibt tatsächlich eine grosse Kritik an der Schweizer Haltung, innenpolitischen Druck, vor allem von linken Seiten, die zum Beispiel fordern, dass der Bundesrat wie ganz viele andere europäische, westliche Länder auch jetzt Palästina als Staat anerkennt. Es hat offene Briefe gegeben von Diplomaten im EDA, die die Haltung vom Bundesrat kritisiert haben. Das ist Altbundesräte, die sich geäussert haben. Also da gibt es grosse Kritik. Wenn man fragt, wieso ist die Haltung so, dann muss man fairerweise wahrscheinlich schon auch sagen, dass im Parlament die politische Mehrheit nicht da sind für einen anderen Kurs. Oder? Und der Kurs ist immer noch, haltet immer noch daran fest, eben 2-Staaten-Lösung ist das Ziel und Anerkennung von Palästina kommt dann irgendwann, wenn der politische Prozess in Gang gekommen ist. Man hat manchmal das Gefühl, eben in dem, also das ist jetzt meine Interpretation, aber es hat ganz viele Brüche gegeben im Nahen Osten, ganz viel Bewegung, aber die Politik vom Bundesrat ist immer noch relativ statisch und so eigentlich, als wäre nicht viel passiert in den letzten Jahren.
Ein Grossteil von dieser Kritik richtet sich an Außenminister Ignacio Cassis. Er ist jetzt am Mittwoch in Nahen Osten abgereist, subito nach der Bundesratssitzung. Was macht er dort?
4-tägige Reise, wo er zuerst Jordanien, dann den Irak und Kuwait besucht. Und dort führt er Gespräche, wo es unter anderem auch um Gaza geht, um den Wiederaufbau ist ein Thema. Das heisst eben, er versucht sicher in einem gewissen Sinn dort wieder Einfluss zu gewinnen oder mit wichtigen Playern in der Region zu reden. Aber man muss schon sagen, oder, auch jetzt in einem Gespräch, wo ich jetzt im Zusammenhang mit dem Portrait über Tiba Casas geführt habe, mit Diplomaten, mit ausländischen Diplomaten, wird eigentlich relativ klar gesagt, dass die Schweiz im Moment in dem Friedensprozess keine Rolle spielt. Die offizielle Schweiz.
Damit eben noch zurück zu der Hiba Casas, die eine Rolle spielt, wie wir von dir jetzt hören. Findet sie denn selber auch die Schweiz zu passiv oder sieht sie auch Chancen drin in der Haltung der Schweiz?
Sie ist ja ganz klassisch die quasi Einbürgerin, wo dann ja einerseits, aber und andererseits auch quasi so die Neo-Schweizerin, wo es nicht unbedingt schätzt, wenn man die Schweiz zu stark kritisiert, kann man auch sagen, vielleicht ist das auch in einem gewissen Sinne ein bisschen Taktik, weil sie gleich auch die Kanäle offen behalten zum EDA oder vielleicht muss man besser sagen öffnen zum EDA. Aber nein, sie kritisiert jetzt die Schweiz nicht für ihre aktuelle Politik und betont mehr eigentlich, dass quasi die Neutralität, die die Schweiz immer noch hat und das grosse Know-how, das die Schweiz in der Diplomatie, der Mediation, aber auch in der humanitären Hilfe hat, dass das etwas ist, was jetzt könnte zum Tragen kommen. Und sie schickt eigentlich die quasi mehr einen Steilpass, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt da wäre, um sich noch stärker zu engagieren.
Für was? Also wie stellt sie sich die Zukunft im Nahen Osten vor? Was erhofft sie sich?
Also sie sieht den jetzigen Zeitpunkt als Chancen, oder? Als Chancen mit ganz vielen Risiken. Als eine von der grössten Gefahren, glaube, sieht sie, dass man jetzt wie, dass der Friedensprozess eben nicht ein Prozess ist, sondern eigentlich etwas ist, was jetzt schon nach dem Waffenstillstand eigentlich zum Halten kommt. Und ich glaube, sie sagt wie, es muss oder ihr Ziel wäre, dass wirklich ein Prozess in Gang kommt, wo endlich für einen langfristigen Frieden kann sorgen. Und das heisst, es ist ein sehr komplexer Prozess und einer, der sehr viel Zeit wird in Anspruch nehmen. Aber sie glaubt wie, es ist die Konstellation so, dass das realistischer ist, als auch schon.
You know, it's true that there could be a golden era for the Middle East. Because we have an opportunity today, amidst all the loss and the trauma in the region, to reconfigure a new reality in the region, a reality of integration, a reality that ensures that there is a Palestinian state next to an Israeli state, an unmilitarized Palestinian state, that Israel is integrated in the region, so a broader regional political security framework, a normalization with Saudi Arabia and the Gulf.
Und für die Schweiz sieht sie wie eine Rolle drin in der technischen Expertise, was Wiederaufbau angeht, quasi Genf als Plattform für Verhandlungen, aber auch quasi Überwachung von einem Waffenstillstand, wirtschaftlicher Wiederaufbauprozess, also ganz eine grosse Palette eigentlich von Aktivitäten, wo die Schweiz auch viel Erfahrung hat. Dort sieht sie eine mögliche Schweizer Rolle.
Und was hat sie selber als nächstes vor?
Also ganz unmittelbar steht wieder so eine Konferenz an, wo die über 500 Persönlichkeiten aus Israel und aus dem palästinensischen Gebiet aufeinandertreffen. Das ist wirklich, das steht unmittelbar bevor so eine Konferenz.
Aber wahrscheinlich darf man nicht sagen, wenn und wo und mit wem.
Genau. Also man kann sagen, bis jetzt haben drei von diesen Konferenzen in Genf stattgefunden. Die Chance ist relativ gross, dass das wieder der Fall ist. Wo genau, kann man tatsächlich aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Aber wenn man ein bisschen schaut, eben, ich glaube, Genf bietet tatsächlich langjährig bewährte Infrastrukturen für genau solche Sachen, nämlich diskrete diplomatische Verhandlungen. Da sind im Normalfall sind die grossen 5-Sterne-Hotels sind prädestiniert für das. Es gibt auch Konferenzzentren und so. Also da hat es wirklich in Genf Möglichkeiten nach und nöcher, wie man sich da kann diskret treffen.
Ganz zum Schluss. Man hört sehr fest raus, oder? Sie ist eine, die konstruktiven Dialog fördert, die Leute zusammen an den Tisch bringt, wo man von aussen vielleicht würde denken, es ist eher schwierig, sie will Brücken bauen, schreibst du dein Porträt. In einem Konflikt, wo die Fronten ja extrem verhärtet sind, das merken wir da in der Schweiz. Was hast du jetzt für einen Eindruck, nachdem du sie begleitet hast? Kann ihr das wirklich gelingen, die Brücken zu bauen?
Ich würde sogar sagen, es gelingt ihr schon, oder? Wenn man sich überlegt, oder, dass eben ein ehemaliger Luftwaffenkommandant von Israel, oder Nimrod Schäfer, wo man wirklich nicht kann sagen, oder, dass das irgendwie ein Friedenstuben oder ein Friedensaktivist ist, wenn der quasi, das hat er in einem CNN-Interview gesagt, die Aussage tätigt, dass er gemerkt hat, durch die Zusammenarbeit mit der Hiba Casas, dass man nur zusammen etwas kann erreichen und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, quasi den Konflikt zu lösen, statt nur mit ihm zu leben. Dann habe ich das Gefühl, ist das schon in einem gewissen Sinn ein Brückenbau. Von dort nachher zu einem wirklichen Frieden, das ist nochmal eine ganz andere Frage, oder ob das realistisch ist oder ob wir das noch werden erleben. Aber ich glaube, wenn man sich überlegt, an welchem Punkt die Region am 7. Oktober war, nämlich wirklich an einem Nullpunkt, wo niemand mehr miteinander geredet hat und sieht, was Hiba Casas in dieser Zeit seither geschafft hat, dann, ja, dann würde ich sagen, ist sie schon jetzt eine Brückenbauerin.
Danke, Benno.
Ich danke dir.
Das war's gsi, die neueste Folge von «Apropos» über Hiba Casas. Das Porträt über sie von Benno Tuchschmidt, unserem Romandie-Korrespondent, verlinken wir euch im Episodenbeschreibung. Produziert hat die Folge Sarah Spreiter. Ich bin Alex Arecker und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.